Sehr geehrter Herr Dr. Ulrich, lieber Professor Milberg, lieber Professor Plattner, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Gäste. Unsere Welt ist ohne Technologie nicht vorstellbar. Das haben wir alle gerade im Film nochmal gesehen. Und das gilt erst recht für uns in Deutschland, die wir unseren wirtschaftlichen Erfolg ganz vornehmlich der Ingenieurskunst von Menschen und der Innovationskraft von Unternehmen verdanken, der Neugier von Forschern und Entwicklern ebenso wie der Fähigkeit und Professionalität der Facharbeiter. Der Glaube an Fortschritt, die Faszination von Technik und Technologie, alles das hat uns immer wieder beflügelt, aus Krisen befreit, Lösungen finden lassen, hat Zukunft immer wieder aufs Neue entstehen lassen. Also die Welt ist ohne Technologie nicht vorstellbar, so weit, so richtig. Aber, und Sie haben das eben angedeutet, Dr. Ulrich, wie diese Welt mit Technologie aussehen soll, das entscheidet eben kein sprichwörtlicher Deus ex machina, sondern das gestalten wir als Gesellschaft. Und diese Überzeugung, dieser Anspruch prägt eben auch diesen Preis. Und diese Überzeugung charakterisiert in besonderer Art und Weise die beiden Preisträger des heutigen Abends, Joachim Milberg und Hasso Plattner. Ich will Ihnen als Gastgeber ganz herzlichen Dank sagen, auch Dank sagen der Stiftung Werner von Siemensring. Danke für die Einladung. Ich bin wirklich gerne gekommen. Wenn ich darf, würde ich gerne noch einen kleinen weiteren Gedanken voranstellen. Der Wettbewerb um wissenschaftliche und technologische Innovation, in dem wir stehen, ist ja, auf den ersten Blick hört sich das banal an, ein globaler. Das weiß jeder. Und vor allen Dingen weiß es niemand besser als die führenden Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft, die hier in diesem Raum versammelt sind. Aber die Vorstellungen darüber, wie unsere Lebenswelt, unser Miteinander unter dem Einfluss großer technologischer Umbrüche in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen soll, die sind eben global betrachtet von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Ich bin gerade, habe mit Herrn Milberg gerade darüber gesprochen, bin gerade von einem etwas längeren Staatsbesuch aus China zurückgekehrt. Und ich sage es Ihnen, ich war wie bei jedem der vielen Besuche in der Vergangenheit in China wieder vom Ausmaß und von der Geschwindigkeit der Entwicklung zutiefst beeindruckt. In Peking ist man häufiger, aber ich war jetzt, glaube ich, 10 Jahre nicht mehr in Guangdong, die Region Kanton, in Chengdu, Sichuan. Wenn man dann nach 10 Jahren wiederkommt und sieht, wie die Städte explodiert sind, die Landschaften umgepflügt sind, eine neue Zukunft aus Stahl und Glas entstanden, das ist atemberaubend. Und als enge Handelspartner profitieren wir, das habe ich auch in China gesagt, von diesem rasanten Aufschwung, nicht zu wenig. Und das nicht erst seit gestern, sondern, na, sagen wir, seit 4 Jahrzehnten, seit Deng Xiaoping die Öffnung Chinas beschlossen hat. Und zugleich stehen viele unserer Unternehmen in einem ohnehin harten, aber auch immer härter werdenden Wettbewerb mit chinesischen Konkurrenten. Auch das gehört zum Alltag der globalen Wirtschaft. Aber trotz aller Verflechtung, die ich gerade angedeutet habe, trotz aller Verflechtung, und das haben wir auch noch mal gelernt während dieses Besuches, sind eben die Vorstellung davon, wie wir als Gesellschaften in einer digitalisierten Welt leben wollen, zwischen China und uns sehr unterschiedlich, bisweilen sogar tief gegensätzlich. Und gerade weil die Digitalisierung tatsächlich alle Bereiche des Lebens tiefgreifend verändert, ist es so wichtig, dass wir erstens mit denjenigen, die vieles anders sehen, mit China im intensiven Gespräch bleiben und dass wir uns als liberale, demokratische, europäische Gesellschaften darüber bewusst werden, wie wir eigentlich den Wandel in den nächsten Jahrzehnten gesellschaftlich gestalten wollen. Natürlich müssen wir stehen zu unseren Normen und Regeln und müssen sie anderen Volkswirtschaften, anderen Nationen gegenüber selbstbewusst vertreten. Ich habe nur den Eindruck, im Bereich der digitalen Zukunft müssen wir uns vielleicht sogar erstmal darüber klar werden, welche Grundregeln wir brauchen und vielleicht noch wichtiger, für welche Regeln wir realistischerweise Bündnispartner in der Welt gewinnen würden. Ich freue mich, dass viele hier in diesem Saal bereit sind, genau diese Debatte zu führen und dass Sie als gesamtgesellschaftliche Debatte verstehen und nicht etwa nur als Privileg einer kleinen, fortschrittsbegeisterten Internet-Avantgarde. Unser Gestaltungswille, auch das will ich sagen, schließt eine Debatte über offene Fragen, die den Wandel begleiten, natürlich nicht aus. Im Gegenteil, wir müssen, glaube ich, alle miteinander ein bisschen aufpassen, dass die Gesellschaft sich nicht spaltet in einen Teil, der nicht nur fasziniert ist von der digitalen Zukunft, der sie in den glänzenden Farben beschreibt, und einem anderen Teil der Gesellschaft, der nur Ängste und Befürchtungen pflegt. Ich glaube, das ist jetzt in dieser Zeit unsere Aufgabe, dass wir diese Debatten zusammenbringen. Wir brauchen eine Debatte, die integriert, die andere mitnimmt, die Fragen beantwortet, die Ängste nimmt. Wir brauchen das, damit die Innovationsbereitschaft in unserer Gesellschaft insgesamt, ich könnte auch sagen, die Lust auf Zukunft, dass die erhalten bleibt und wo es die im Augenblick nicht gibt, dass wir sie gemeinsam miteinander wieder fördern. Die Richtung ist dabei aus meiner Sicht klar. Was wir wollen, ist doch eine Digitalisierung, ist ein Fortschritt in der Digitalisierung, möglichst mit menschlichem Maß. Ein Maß, in dem soziale Gegensätze, Ungleichheit nicht sehenden Auges noch verschärft werden. Wir brauchen so etwas, darüber habe ich interessanterweise mit den Chinesen zum ersten Mal sprechen können. So etwas wie eine Ethik der Digitalisierung, in der die Worte von Freiheit und Autonomie des Individuums auch vorkommen. Was in China nicht ganz einfach ist, weil der strategische Zweck von Digitalisierung mindestens auch in der Kontrolle und Überwachung liegt. Und wir brauchen eine Ethik der Digitalisierung, die die Privatsphäre des Einzelnen jedenfalls respektiert und der nicht allein wirtschaftliche Interessen von Unternehmen mit datenbasierten Werbe- und Geschäftsmodellen zählen. Wir brauchen kurzum Forschung, Entwicklung, Technologie auf höchstem, auf Weltniveau, und wir brauchen eine Haltung der Verantwortung. Und ich bin froh, dass ich heute dafür zwei Preisträger vor mir sehe, die für eine ebensolche Haltung stehen. Werner von Siemens, der Namensgeber dieses Preises, steht jedenfalls exemplarisch für den Geist, den ich meine. Er war ein ebenso herausragender Wissenschaftler wie Ingenieur und ein erfolgreicher und verantwortungsvoller Unternehmer. Siemens wusste um die Gestaltungskraft des Einzelnen. Er wollte etwas bewegen und er hat ganz viel bewegt. Indem, so sagt er, ich will, liegt eine mächtige Zauberkraft, wenn es ernst damit ist und wenn Tatkraft dahinter steht. So zitieren Sie, verehrte Frau von Siemens, aus einem Brief Ihres Ururgroßvaters, und Sie nennen ihn treffend einen brodelnden Geist. Aber sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, wir wissen aus der Geschichte dieses Preises auch, dass technischer Fortschritt zuweilen nach ambivalenten Zielen dient. Als der Siemens-Ringpreis, Sie haben auf das Datum 1916 hingewiesen, zum ersten Mal verliehen wurde, durchlebte Europa gerade die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Ein Krieg, in dem alle Mittel der Technik und der Chemie eingesetzt wurden, 1916, um das Töten zu perfektionieren, dem Millionen von Menschen zum Opfer fielen. Viele dieser neuen Waffen wurden auch mit deutscher Technologie entwickelt. Ich sage das deshalb, weil wir gerade in diesen letzten Wochen in bewegenden Feierstunden des Endes dieser Katastrophe gedacht haben, bei großen Feierstunden in Frankreich, gerade auch dort im Elsass und mit unseren britischen Freunden in London. Und wir Deutsche, das glaube ich, sage ich in unser aller Namen, wir können nicht dankbar genug dafür sein, dass die ehemaligen Kriegsgegner uns den Weg zurück in die Völkergemeinschaft nicht verwehrt, sondern sogar bereitet haben. Und dieser Weg aus der Katastrophe in europäische Freundschaft prägt eben auch viele Unternehmer und Unternehmensgeschichten. Und Sie werden gleich sehen, auch die unserer heutigen Preisträger. Sie beide, sehr geehrter Herr Professor Milberg, sehr geehrter Herr Professor Plattner, haben sich immer als Unternehmer eben nicht im luftleeren Raum, sondern im gesellschaftlichen, politischen, historischen Kontext verstanden. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. In besonderer Weise sind Sie beide Brückenbauer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und Sie stehen damit in bester Siemenscher Tradition. Sie haben beide als Unternehmer und Gründer Verantwortung übernommen, gerade auch im Osten Deutschlands, und haben den Wirtschaftsstandort Deutschland durch Ihre Person jeweils geprägt und mitgeprägt. Nebenbei, meine Damen und Herren, so wird kolportiert, haben Sie beide ein Faible für schnelles Fahren, auch wenn das, so nehme ich an, für die Wahl als Ringträger wohl nicht entscheidend war. Lieber Herr Milberg, Sie sind mehrfach zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hin und her gewechselt, und vielleicht war es kein Zufall, dass Sie sich einmal mit Mobilität beschäftigen würden. Eigentlich war es zu erwarten. Sie sind im Fuhrbetrieb groß geworden. Ihre Eltern hatten ein Fuhrunternehmen. Und Sie haben Ihr Handwerk als Ingenieur von der Pike auf, besser gesagt von der Werkzeugbank auf gelernt, ehe Sie später eine glanzvolle akademische Laufbahn an der Technischen Universität München einschlugen. Für Ihre wissenschaftlichen Leistungen wurden Sie später auch ausgezeichnet mit dem bedeutenden Leibniz-Preis. Forschung nur um der Forschung willen, aber war es nicht, was Sie angetrieben hat. Auch als Ordinarius war Ihnen die Verbindung zur Praxis immer ein besonderes Anliegen. Und Sie haben an Ihrem Institut nicht nur Nachwuchs ausgebildet, sondern Sie verstanden es, dieses Institut auch als Bindeglied zur Wirtschaft, als Dienstleister für die Wirtschaft. Und auch damit waren Sie offenbar noch nicht ausgelastet. Jedenfalls gründeten Sie zusätzlich noch eine Beratungsfirma für Produktionstechnik. Besonders enge Verbindungen, das ist jetzt nicht ganz schwer zu erraten, pflegten Sie, und das lag räumlich ja durchaus nahe, zu einem bekannten bayerischen Unternehmen mit den drei Buchstaben BMW. Und Sie stiegen, das wissen wir alle, dort in den Vorstand auf. Sie waren entscheidend daran beteiligt, einen der großen deutschen Automobilhersteller, und das war notwendig, moderner aufzustellen. Sie selbst, lieber Herr Milberg, haben einmal gesagt, dass die Mehrdimensionalität in Ihrem Leben Ihnen gerade auch in solchen schwierigen Situationen oft geholfen habe. In einer solch einer schwierigen Situation übernahmen Sie schließlich auch den Vorstandsvorsitz bei BMW, und es gelang Ihnen, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen, wie wir sehen, dauerhaft zukunftsfähig zu machen. Und es bedurfte dafür manch unbequemer Entscheidung, die Mut, Weitblick und mit Sicherheit auch viel Stehvermögen erforderte. All das hat Sie ausgezeichnet und zeichnet Sie weiterhin aus. Mut und Weitblick verlangte auch die Entscheidung, bei Leipzig ein neues Werk zu bauen. Unsere Gespräche von damals habe ich in guter Erinnerung. Eine nicht zu unterschätzende, überaus wichtige Investition, die das damals war und heute ist, in diese Region im Osten Deutschlands. Und ich sage zusätzlich, ich war gerade erst da vor ein paar Monaten. Es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Lieber Herr Milberg, Ihnen war es auch wichtig, sich für die Gesellschaft zu engagieren, und so stellten Sie Ihre Expertise, Ihr Wissen, Ihre Erfahrung als geschätztes Mitglied des Rates für Innovation und Wachstum zur Verfügung. Und das in einer Zeit, in der Deutschland Reformen brauchte. Und wir hatten harte Debatten über Inhalt und Richtung dieser Reformen. Und Sie haben geholfen, dass Innovation, dass der Innovationspfad trotz allen politischen Streits nicht verloren wurde oder vielleicht sollte ich eher sagen, gerade in dieser Zeit wiedergefunden wurde. Ich selbst jedenfalls erinnere mich sehr an diese Zeit, weil wir in der Zeit wahrscheinlich die häufigsten Begegnungen miteinander hatten. Und damit nicht genug, wurden Sie auch Gründungspräsident der neuen Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, der ersten nationalen Einrichtung dieser Art in Deutschland. Sie ist heute ein unverzichtbarer Ratgeber für Politik und Wirtschaft und dazu ein wichtiges Forum für alle Fragen der Naturwissenschaft und Technik. Lieber Milberg, welch ein Lebensweg. Für Ihre Verdienste werden Sie mit dem Werner von Siemens Ring geehrt. Meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Mein Glückwunsch geht auch an Sie, sehr geehrter Herr Plattner. Als junger Nachrichtentechniker haben Sie mit einer Handvoll Gleichgesinnter ein Unternehmen für Software gegründet. Wir reden vom Jahr 1972, als in Deutschland noch kaum jemand wusste, was das überhaupt ist. Die kleine Firma Systemanalyse und Programmentwicklung im Südwesten Deutschlands sollte weltbekannt werden. Ja, dann später unter dem Namen SAP sogar zum Weltmarktführer. Insofern können wir geradezu froh darüber sein, dass Sie Ihren Plan, nach dem Studium in die Wissenschaft zu gehen, jedenfalls nicht vollständig in die Tat umgesetzt haben, sondern etwas ganz Neues gewagt haben. Unternehmer zu werden in einem Bereich, dessen Potenzial Sie früher, viel früher als andere erkannt haben. Dass man heute beim Stichwort Anwendersoftware an eine deutsche Firma denkt, ist eben auch Ihnen und Ihren Mitstreitern von damals zu verdanken, sehr geehrter Herr Plattner. Viele Jahre lang haben Sie SAP selbst geleitet und Sie haben das Unternehmen auch unermüdlich technologisch weiterentwickelt. Und ich weiß von Ihren Nachfolgern, später, wie sehr Sie auch nach Ihrem Rückzug aus der operativen Führung im engeren Sinne von SAP immer der Antreiber geblieben sind und wenn es mal ein bisschen lahmte mit den Innovationen, auch selbst mit eigenen Ideen weiterhin zur Verfügung gestanden sind. Allerdings haben Sie der Wissenschaft, darum habe ich vorhin gesagt, nicht vollständig der Wissenschaft gefolgt, allerdings haben Sie eben trotz der Entscheidung für das Unternehmertum der Wissenschaft nie gänzlich den Rücken gekehrt. Im Gegenteil, Sie haben selbst ein Institut an der Potsdamer Universität gegründet, das heute zu den renommiertesten und innovativsten in ganz Deutschland gehört. Sie bilden dort IT-Nachwuchs aus, der natürlich international wettbewerbsfähig ist, Nachwuchs also, den auch wir in Deutschland so dringend brauchen. Am HPI lernen die Studenten nicht nur Mathematik, Programmiertechniken und theoretische Informatik. Verpflichtend sind dort auch sogenannte Soft Skills. Sie suchen Querdenker aus allen Bereichen und im Mittelpunkt steht vernetztes, interdisziplinäres Denken und Lernen, Fähigkeiten also, die in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Und sie verstehen sich nicht nur als Ideen- und Geldgeber, sondern unterrichten dort bis heute selbst. Dass Sie das richtige Gespür für Zukunftsthemen haben, das beweisen auch immer neue Studiengänge, hochattraktive Studiengänge, für die es ein riesiges Interesse weltweit gibt. Die Studenten kommen aus aller Welt zu Ihnen. Und das HPI hat große Pläne und will weiter wachsen. Gestern haben wir zu ganz anderen Fragen noch zusammengesessen, Design Thinking, und ich war Zeuge, lieber Professor Plattner, dass Ihr Vorrat an Ideen und Plänen noch gut gefüllt ist und noch lange reichen wird. Auch sie sind mit alledem aber offenbar nicht ausgelastet, engagieren sich auch kulturell und sozial in Potsdam, aber nicht nur in Potsdam, auch in Mannheim, Stanford, in Südafrika und an vielen Orten, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne. Das noch junge Museum Barberini hat bereits einen Namen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Besonders liegt ihnen die Kunst der DDR am Herzen und ich erinnere mich gern an die Ausstellung, ich glaube im vergangenen Jahr war es, Hinter der Maske, eine Ausstellung, die ich eröffnen durfte. Und der großartige Seiltänzer Herr Plattner von Trakwendisch, damals das Plakatmotiv in der Ausstellung, hängt im Augenblick als Leihgabe in meinem Arbeitszimmer und lässt mich jeden Tag ans Barberini, an Sie und Ihr Engagement für Potsdam denken. Auch dafür danke ich Ihnen, lieber Herr Plattner. Herr Plattner, Sie sind so etwas, und das mögen jetzt andere, die in diesem Bereich tätig sind, verzeihen, Sie sind so etwas wie das Gesicht der erfolgreichen deutschen IT-Wirtschaft. Technologie auf Weltniveau und dabei den Wettbewerbern, ich bin nicht da, Technologie auf Weltniveau und den Wettbewerbern dabei oft mehr als eine Nasenlänge voraus. Sie stehen für innovatives Unternehmertum und Wissensvermittlung gleichermaßen. Dieser großen Verdienste wegen werden auch Sie heute mit dem Werner von Siemens Preis geehrt. Herzlichen Glückwunsch. Sie beide, sehr geehrter Herr Milberg, sehr geehrter Herr Plattner, sind stolze Beispiele für das, was die Innovationsfähigkeit dieses Standorts Deutschland mitgeprägt und ausgemacht hat. Unternehmer und Vorstände, die selbst etwas von der Technik verstehen, die von der Sache, von der Lust an der Tüftelei getrieben sind und nicht allein vom Jonglieren mit Zahlen, Rechenmodellen und Bilanzen, wie das zumindest eine Weile lang in der eher angelsächsisch geprägten, finanzmarktgetriebenen Globalisierung scheinbar das Maß aller Dinge war. Verständnis und Begeisterung für die Ingenieurskunst, das ist Gold wert für unsere Wirtschaft. Und Sie beide stehen damit in der Tradition vieler Siemens-Ringträger, die vor Ihnen kamen. An einen, der uns sehr fehlt, möchte ich auch gerne erinnern, unser Freund Bertolt Leibinger, ist vor wenigen Wochen von uns gegangen. Auch er stand exemplarisch für jene Verbindung von Technik und Unternehmertum, wie sie unser Land noch immer prägt und auf die wir und auf die Sie, wie ich weiß, liebe Gäste und liebe Ringträger, stolz sind. Sie beide, Herr Milberg, Herr Plattner, werden angetrieben von einer großen Offenheit für Neues. Und Sie wollen Zukunft gestalten. Und Sie, lieber Herr Milberg, haben das einmal so formuliert, darf Sie zitieren, die Zukunft kommt von allein, der Fortschritt nicht. Um es mit Nathalie von Siemens zu halten, unser Land braucht brodelnde und gleichzeitig verantwortungsvolle Geister, wie Sie beide es sind. Dann ist mir um die Innovationsfähigkeit dieses Landes nicht bange. Noch einmal zum Abschluss. Ihnen beiden meinen ganz herzlichen Glückwunsch zum Werner von Siemens Ring. Alles Gute. Dankeschön.